Ding Dan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash.
How on earth did he get that back?
Seid gegrüßt, liebe Badminton-Freunde. Shuttle Talk ist wieder zurück inmitten der heißen Phase der Olympia-Quali. Mal wieder zugegebenermaßen einen Tag zeitverzögert oder leicht verspätet. Ich hoffe, ihr vergebt uns. Auch wieder ja schwierige Bedingungen. Ich bin jetzt mit Kai nach Polen verbunden und er meinte gerade auch noch, dass LAN hier sehr schlecht bei ihm ist.
Das stimmt. Das ist in der Tat sehr, sehr schlecht.
Du hast Alex probiert, aber Lanier ist echt schlecht.
Ja, Lanier ist echt schlecht.
Ich hab auch gerade gemerkt, es gibt ja voll viele junge neue Spieler. Ich muss mich jetzt eigentlich mal wieder auf die Suche machen nach Wortspielgold und den geeigneten Kandidaten für das Folgenintro. Das habe ich ja zuletzt auch nicht mehr auf die Reihe bekommen, aber ich glaube, das sind jetzt wieder ein paar Upcoming Stars, die da ein bisschen Material liefern könnten. Ja, Kai, aber Spaß beiseite, wie geht's dir? Du hast mir gerade erzählt, du hast gerade Turnier Nummer 7 von 10 in Folge gerade auf deinem Programm. Es ist wirklich ein toughes Jahr, eine toughe Zeit für dich. Wie geht's dir?
Ja, den Umständen entsprechend würde ich sagen, sehr, sehr gut. Mir geht es gesundheitlich eigentlich aktuell ziemlich gut und auch sonst, ja, ist jetzt nicht so, dass ich, wenn ich den Badmintonschläger jeden Tag in die Hand nehme, dass es dann jeden Tag irgendwie so anfühlt, als wäre es das Beste oder Tollste, was es ist. Das wäre, glaube ich, gelogen, aber irgendwie, also ich spüre eine gewisse Müdigkeit und auch eine gewisse Vorfreude auf die Zeit danach. Das kann ich nicht bestreiten, irgendwie, also auf die Zeit nach der Olympia-Quali, beziehungsweise dann irgendwie im Mai und im Sommer. Und ja, aber fühle mich ansonsten relativ gut und bin jetzt in Polen. Und Polen ist eigentlich mag ich so als Pflaster. Ich mag auch irgendwie das Land hier so. Ja, bin, glaube ich, ich weiß gar nicht, 7., 8. Mal in Polen und es ist wirklich zum 7. Mal irgendwo anders. Also Polen ist auch das Land, die zaubern immer eine neue Halle oder aus dem Hut, die einfach aber eigentlich auch meistens ganz gut sind. Ja, deswegen ist es auch wieder was Neues. Es fühlt sich nicht an wie Routine hier. Also in dem Hotel hier war ich noch nie. Und auch die nächsten 3 Wochen werden eigentlich dann auch nochmal sehr, sehr cool, weil nächste Woche geht's dann nach Spanien, nach Madrid. Wo ich dann auch mit einem guten Freund Luis Enrique Penalba ein bisschen Zeit verbringen kann und da die Woche dann auch bleibe, unabhängig davon, wie das Turnier läuft. Und danach fliege ich, habe ich dir eben schon erzählt, eine aufregende Reise nach Kasachstan steht nochmal an, wo es, glaube ich, gerade auch noch Minusgrade hat, wo ich auch zugegeben etwas länger unterwegs bin, weil diesen Flughafen, wo das Turnier stattfindet, die Stadt, der wird nicht so oft angeflogen auf jeden Fall. Und ist natürlich irgendwie auch interessant, dass man da sozusagen das letzte Turnier der Olympia-Quali macht, außer jetzt EM oder Asienmeisterschaft oder sonst was. Aber wie gesagt, und dann nach Kasachstan findet ja die EM statt in Saarbrücken und das ist ja wirklich ein absolutes Highlight. Deswegen sind die nächsten 3 Wochen eigentlich, also freue ich mich sogar wirklich drauf und bin trotz Turnier Nummer 7 aktuell relativ entspannt.
Wahnsinn, das ist cool, hätte ich nicht erwartet. Und jetzt, während du gesprochen hast, hatte ich so ungefähr alle 5 Sekunden Gefühl oder poppt in meinem Kopf, ach ja, jetzt fällt mir was ein, darüber müssen wir reden. Ah ja, darüber müssen wir reden. Ah, das stimmt. Und ich merke schon jetzt, das wird eine Herausforderung heute, die Folge irgendwie im Zaum zu halten. Damit ich es nicht vergesse, ich kann darüber gleich mal sprechen. Es wird nächste Woche auf jeden Fall eine Folge geben, egal ob wir zwei es schaffen oder nicht. Denn ich habe es jetzt endlich geschafft, ein Interview, was ich mit Gronja Somerville aus Australien bei den German Open gemacht habe, in Podcast-Form aufzubereiten. Das wird jetzt die nächsten Tage dann rauskommen. Und da habe ich mit ihr auch viel über die Olympia-Quali gesprochen, die bei ihr ja auch ähnlich in einer heißen Phase ist, bei der es auch sehr, sehr knapp ist. Und da hat sie, finde ich, auch ein paar ganz, ganz spannende Stories und Hintergründe gebracht. Und ich hatte ihr auch die Frage gestellt, meinst du, dass du die ich dir gerne stellen würde. Meinst du, dass du nach dem Jahr immer noch so viel Freude und Leidenschaft für Badminton haben wirst? Oder kannst du dir vorstellen, dass es ein bisschen was davon kosten könnte?
Das ist eine gute Frage. Nach der letzten Olympia-Quali auf jeden Fall ging es mir so, da hatte ich, das hat mich was gekostet. Obwohl die ja auch noch durch Covid sozusagen unterbrochen wurde. Aktuell kann ich das schwer einschätzen. Aktuell glaube ich, habe ich das Gefühl, dass wenn ich nach einer Pause sozusagen, oder wenn ich eine Pause mache nach der Olympia-Quali und alles erstmal so ein bisschen sacken lasse, dass ich dann, glaube ich, umso mehr Vorfreude habe, wieder Badminton zu spielen, beziehungsweise halt auch Badminton zu spielen ohne eine Olympia-Quali oder ohne so, dass alles jetzt so es um Punkte geht oder sonst was, sondern einfach halt wirklich wieder auch mal Zeit habe zu trainieren, Zeit habe, mich auf Turniere richtig vorzubereiten. Das ist im Moment einfach wirklich, das macht mir im Moment nicht so viel Spaß, dass man eigentlich weiß, man reist nicht in Topform oder dass ich weiß, ich reise jetzt nicht in absoluter Topform zum Turnier oder habe mich jetzt super gut vorbereiten können. Und das, glaube ich, darauf freue ich mich eigentlich ziemlich in der Zeit danach. Deswegen würde ich eher sagen, aktuell fühlt es sich so an, als ist das ein sehr ermüdendes Jahr, aber es hat mir auch sehr geholfen zu verstehen, was ich am Badminton eigentlich schätze. Und ich glaube, das kann auch wieder zurück oder das kommt dann wieder zurück.
Cool. Ja, auch das ist eine Frage noch, die ich auch Gronja gestellt habe, ob es nicht wichtig wäre oder ob es, vielleicht gibt es da ja auch Überlegungen, irgendwie Spieler zu schützen, indem man die Olympia-Quali schon irgendwie reglementiert oder dass man eine Maximalanzahl an Turnieren einführt. Das wäre eigentlich aus meiner Sicht so das Logischste, weil es ist wirklich krass. Auf Turnieren sieht man sehr, sehr viele Leute, wo man merkt, die hätten dieses Turnier, die würden nicht spielen, wenn sie nicht gerade in diesem Jahr wären. Die offensichtlich Verletzungen haben, die sich da irgendwie durch Turniere durchschleppen, in der Hoffnung, da jetzt die letzten nötigen Punkte oder wichtige Punkte irgendwie zu holen. Und gibt's da irgendwie was? Also du bist ja auch jemand, der es mit unfassbarem Turnierpensum jetzt dieses Jahr irgendwie klarkommen muss.
Ja, also ich würde es auch begrenzen. Das wäre schon irgendwie gut. Die Frage ist halt, auf wie viele Turniere man es begrenzt. Dann 20? Am Ende aber, ja, 20 ist, glaube ich, eine gute Zahl. Dann wird es natürlich noch taktischer, was man so spielt und am Anfang und am Ende und so natürlich. Und wenn man dann halt eine Phase hat, wo man verletzt ist, also da gibt es natürlich halt irgendwie Dinge, worüber man sich Gedanken machen muss, wie das in der Praxis dann aussieht. Aber ja, 20 Turniere klingt nach einer coolen Zahl. Besser als 30 oder so, wo ich am Ende wahrscheinlich landen werde oder ich glaube sogar noch mehr, ich weiß gar nicht. Und ja, du hast, also man merkt das ja auch richtig. Es gibt ja natürlich so ein paar Länder, wo natürlich sozusagen in den Ländern irgendwie Konkurrenzkampf besteht. Also zum Beispiel bei Thailand, bei den Damen, bei Frankreich, bei den Herren. Jetzt Popov natürlich ein Spezialbeispiel. Aber oder bei Taiwan, bei den Herren, da gibt es sehr, sehr spannende innerländische Kämpfe, würde ich sagen. Das ist natürlich irgendwie, ja, erzeugt Druck und sorgt dafür, dass die Leute natürlich über die Grenze eigentlich des Machbaren irgendwie hinausgehen. Und natürlich dann noch die Leute, die halt so an der Grenze sind, sich überhaupt zu qualifizieren, so wie jetzt ich und Fabi. Also es gibt sehr, sehr viele Leute, die, glaube ich, aktuell sehr, sehr müde sind und sich freuen, wenn es vorbei ist. Natürlich die sich dann am Ende qualifizieren, die haben natürlich dann das Erfolgserlebnis und die sich nicht qualifizieren. In der Situation war ich noch nie, aber ich glaube, das ist natürlich dann schon schwierig, wenn du ein Jahr so an dein Limit gegangen bist und dann am Ende erstmal ohne einen greifbaren Erfolg dastehst, also die Olympia-Quali verpasst vielleicht. Aber ich glaube, man lernt trotzdem in dem Jahr sehr, sehr viel, so oder so, egal was da rauskommt.
Ja, lass uns vielleicht erst, also wir werden ja, denke ich, gleich mal dann über die Turniere, die in den letzten Wochen waren, unter anderem das neben WM Olympia größte, prestigeträchtigste Turnier All England reden. Vielleicht vorweg können wir ja schon mal noch über die Situation der Deutschen sprechen, also besonders oder insbesondere Marc Lambsfuß, die meisten Badminton-Fans werden es wahrscheinlich mitbekommen haben, auch gesehen haben bei den letzten Turnieren dann, bei denen er nicht mehr am Start war und jetzt wegen seinem Knie bis zur Europameisterschaft dann in Saarbrücken gesagt hat, er spielt erstmal jetzt keine Turniere mehr, was vor allem bittererweise fürs Mixed dann die endgültige Entscheidung auch ist, dass Marc und Isabel keine Chance haben werden, in Paris an den Start zu gehen. Im Herrendoppel ist die Lage ein bisschen anders, auch durch die Konstellation sieht es, ja, man kann eigentlich sagen so aus, dass Marc und Marvin auf jeden Fall im Doppel dabei sein werden, wenn nicht noch irgendwas Unmögliches passiert. Und ja, insofern ist da so ein bisschen die Entscheidung gefallen, leider. Und wir hatten es ja die letzten Folgen auch immer mal wieder thematisiert, leider jetzt so, dass dann kein Mixed für Deutschland am Start sein wird. Bei Yvonne ist es, denke ich, das langweiligste in Anführungszeichen. Da ist erstmal soweit klar, dass sie dabei sein wird. Ich glaube, Setzplatz erstmal unrealistischer, oder? Da bin ich nicht genau dran, welchen Platz sie gerade hat, aber das glaube ich aktuell nicht.
Wird schwierig. Ich meine, der Setzplatz, das dauert ja noch länger, also es geht ja noch länger als die Olympia-Quali, die ja Ende April endet. Aber Yvonne ist ja auch etwas angeschlagen aktuell. Deswegen ist sie jetzt auch erstmal raus aus den Turnieren und versucht irgendwie noch fit zu werden für die EM. Also es waren nicht so tolle Wochen für das deutsche Badminton. Ich glaube, die meisten haben werden es vielleicht auch mitbekommen haben. Stine Küsper hat sich bei German Open ziemlich verletzt. Hat jetzt nichts direkt mit Olympia zu tun, aber war auch, glaube ich, hat alle ja sehr getroffen, so im deutschen Badminton. Ist ja eine unserer Top-Spielerinnen. Und natürlich dieses Olympia-Aus für Marc und Isabel, vor allem nach der WM-Medaille. Ich meine, Marc Lambsdorff hat es ja in seinem Statement, was er dann, glaube ich, gepostet hat, irgendwie auch gut gesagt. Er hat sich das nicht vor einem Jahr oder vor 2 Jahren, oder vor knapp 2 Jahren, 1,5 Jahre ist es, glaube ich, her, bei der WM noch so ganz oben. Und jetzt sozusagen sieht die Welt auf einmal ganz anders aus und so in dem Sinne Tiefpunkt. So schnell geht's halt im Sport. Und sind immer noch dieselben Spieler, dieselben Menschen. Haben, glaube ich, mit derselben Akribie, wenn nicht sogar mehr, irgendwie versucht, erfolgreich zu sein. Und dann sieht man, manchmal klappt das halt und manchmal stehen andere Faktoren im Weg. Und in dem Fall halt definitiv die Gesundheit von Marc. Und das ist natürlich dann sehr, 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 sehr schade.
Ja, auf jeden Fall. Also auch da nochmal beste Genesungswünsche an Stine Küsper, wo man auch auch mal leider wieder merkt, wie dünn auch die Spitze in Deutschland ist und dass das ja für den Verband auch echt ein extrem harter Schlag ist, die glaube ich auf einem super Weg war, jetzt dann auch auf der ganz großen Bühne dann mitzuspielen und für die Zukunft eine der spannendsten Spielerinnen im Damen-Doppel-Mix für Deutschland. Also das, ja, gut, dass du da auch noch dran gedacht hast. Ein sehr bitterer Moment. Vielleicht noch zuletzt, wo wir nicht drüber gesprochen haben, jetzt bei dir im Herren-Einzel, Lage unverändert eigentlich seit Wochen. Du bist knapp hinter Fabi und ihr beide liegt knapp hinter den Quali-Plätzen. Also Stand jetzt wäre kein deutscher Herren-Einzelspieler bei Olympia. Ihr beide habt jetzt noch 3 oder 4 Turniere, die am Ende dann den Unterschied machen können. Und du hast mir vorhin eingangs schon kurz erzählt, du hast bei der EM nicht das allerbeste Los erwischt, kann man glaube ich so sagen, mit Viktor Axelsen in der ersten Runde. Aber das bist du ja wahrscheinlich mittlerweile schon gewohnt, dass bei der EM keine geschenkten Spiele für dich gibt.
Ja, ich muss da 2 kleine Geschichten erzählen. Also erstmal Shoutout an eine Person, die mir einfach bei Instagram einen Screenshot von der Auslosung geschickt hat und einfach nur geschrieben hat, du Armer, ... viel Glück, ... Fand ich sehr gut.
Von dem man, wo
ich jetzt nicht auf den ersten Blick wusste, wer das ist. Das fand ich sehr, sehr, da musste ich wirklich lachen über die Nachricht. Und Thomas Fuchs Hat sich auch bei mir gemeldet, weil er einen Vorbericht für die EM machen wollte. Und dann wollte er mich um ein Statement bitten. Und das war so ungefähr eine Stunde, nachdem ich die Auslosung halt gesehen habe. Und ich muss sagen, ich meine, die Situation ist ja so, wenn du nicht gesetzt bist, dann bist du halt auch einfach ein bisschen vom Losglück abhängig bei DM. Aber es war halt die letzten zwei Male schon sehr, sehr schlecht. Und mit zweimal anders antonsen. Und ich dachte mir so, ja komm, vielleicht dieses Mal etwas besser. Und dann ist es zur Abwechslung
viel halt. Schlechter geht's ja nicht.
Doch. Ja, genau. Doch. Und dann habe ich halt auch nur geschrieben, eher eigentlich sei so ein bisschen ironisch, habe ich ihm dann geantwortet, also ja, er kann gerne in seinen Bericht schreiben, dass zum Glück endlich mal ein bisschen Abwechslung ist und ich nicht nochmal gegen Anders Antonsen spiele. Also ja, der Tag, wo ich die Auslosung erfahren habe, war jetzt nicht mein bester Tag, würde ich sagen, in den letzten Wochen. Aber ich meine, man kann es nicht ändern. Und seitdem habe ich auch irgendwie den Eindruck, seitdem dieser Tag vorbei ist und so wie ich diese Auslosung in dem Sinne verarbeitet habe, habe ich auch irgendwie, verspüre ich viel weniger Druck, weil ich natürlich jetzt irgendwie weiß, es wird noch mal schwieriger und jetzt sind die Chancen vielleicht gering, aber halt auch die Erwartungen in dem Sinne nicht mehr so hoch. Mal schauen, wie ich jetzt mit der irgendwie Ausgangslage jetzt die nächsten Turniere spielen kann.
Ja, vielleicht das so als Hintergrund noch für die Hörer und Hörerinnen, dass eine EM schon oft das Zünglein auch an der Waage ist, weil es eben ein sehr hoch bepunktetes Turnier ist, wo man sehr viele Punkte sammeln kann. Und im Verhältnis dazu ist das Starterfeld dann deutlich schwächer jetzt als bei den World Tour Events, wo ja Asiaten erstmal mit dabei sind und vor allem auch Dänemark deutlich mehr Spieler am Start, Frankreich deutlich mehr Spieler am Start. Also das ist daher immer eigentlich so eine der großen Chancen, um eine richtig fette Wertung zu holen. Deshalb wahrscheinlich dann auch nochmal doppelt oder sehr viel schmerzhafter, wenn man dann so ein Los in der ersten Runde erwischt.
Ja, also bei anderen Turnieren ist es vielleicht auch mal cool, gegen Asiaten zu spielen, aber jetzt auch eben bei dem ist es ein bisschen unpassend. Wobei man auch dazu sagen muss, also die EM im Herren Einzel ist sehr, sehr gut besetzt in diesem Jahr. Allein dadurch, dass 4 Dänen und 4 Franzosen mitspielen, da wäre es gegen viele Gegner schwer, also sagen wir mal schwer geworden. Gegen Axelsen ist natürlich so, kann man eigentlich davon ausgehen, ist es am schwersten. Bringt nichts. Ich hatte trotzdem auch ziemlich coole Tage die letzten Wochen. Wir werden dann sehen, wie es in Saarbrücken ist. Ich hoffe trotzdem, oder ich glaube, Heim-EM, auch gegen Axelsen zu Hause, kann ein ziemlich cooles Spiel werden. Oder ein ziemlich cooles Erlebnis. Und das, an sich auf das Erlebnis freue ich mich.
Das denke ich auch. Ja, ich wollte ja auch gerade sagen, eigentlich in den meisten Fällen ist es ja wahrscheinlich was, wo man erstmal wo man doch irgendwo eine gewisse Vorfreude drauf hat, wenn man gegen die Eins der Welt den amtierenden Olympiasieger spielen kann. Ja, das Timing ist nicht so ideal. Aber auch Thomas Fuchs, den du gerade angesprochen hast, hat ja auch noch ein paar Vorberichte gemacht. Und da kann ich nur euch wärmstens ans Herz legen, dem Kanal, ich glaube, EC. Ich muss den Namen gleich nochmal raussuchen. Aber wenn ihr Badminton-EM oder Badminton-Europameisterschaft eingehen, werdet ihr es sicher finden. Er hat so ein paar Straßenumfragen gemacht und man muss es auch wirklich sagen, beeindruckend, wie gut informiert die Saarländer im Regelfall sind zum Thema Badminton und sehr unterhaltsam. Da hat ja auch der ältere Herr schon prognostiziert, dass Viktor schlagbar ist. Also kannst du da auch viel Hoffnung reingehen.
Ja, Viktor schlagbar, das ist ja vielleicht ein guter Übergang zu den letzten Wochen oder zu den letzten Turnieren. Weil der gute Herr hat ja dieses Jahr noch kein Turnier gewonnen und auch nicht die French Open und All England Open. Du hast ja vorhin mir gesagt, du hast heute so ein bisschen oder gerade erst gemerkt, dass Swiss Open ja auch gerade laufen. Hast du bei diesen ganzen Badminton-Turnieren, die aktuell stattfinden, hast du da French Open und was ja glaube ich als erstes war, dann direkt nach German Open und dann All England, hast du das verfolgt? Tobi.
Ja, auf jeden Fall. Also French Open noch nicht so extrem, aber ja, habe ich auch auf jeden Fall mitverfolgt. All England dann deutlich mehr wieder. Da merke ich bei mir selber auch, dass es da, das ist nochmal was Besonderes auch. Oh, wir haben ja da auch so viel Thema graue Courts und so weiter, worüber wir noch sprechen müssen. Eieiei. Aber ja, da habe ich auf jeden Fall deutlich mehr mitbekommen, auch dank der Top-Berichterstattung wieder von vor Ort, wo man, finde ich, wieder super coole Einblicke bekommen hat. Auch ganz, ganz kreative Beiträge, gute Interviews, auch mit Spielern, von denen man sonst noch nicht so viel wusste, beziehungsweise sonst nicht so viel verstanden hat, weil sie kein Englisch reden können. Und von daher habe ich von All England deutlich mehr auch wieder mitbekommen als von allem anderen und vor allem als von den Swiss Open gerade, bei denen ich gemerkt habe, jetzt ich muss mir selber eine kurze internationale Badminton-Pause nehmen.
Ja, kurz, vielleicht bevor wir über All England, French Open war ja in der Olympiahalle. Und das, was ich gehört habe, ist, es ist eine ziemlich coole Halle. Also wenn ihr euch Tickets gesichert habt für die Olympischen Spiele, ich hoffe, viele von euch nutzen die Gelegenheit, weil wer weiß, wann Olympia nochmal so nah ist. Aber ich glaube, dann könnt ihr euch freuen, dass es in einer sehr coolen Halle ist. Und ich glaube auch mit extrem cooler Stimmung, weil ich bei French Open war schon, fand ich sehr, sehr gut. Vor allem, wenn natürlich die Franzosen gespielt haben. Aber ich glaube, so die Europäer und Europäerinnen können sich in Paris auf jeden Fall auf gute Unterstützung irgendwie vorbereiten. Und ich glaube, wenn dann da schon ab dem ersten Tag die ganze Halle voll ist, ist glaube ich bei Olympia dann halt nochmal, sehr cool.
Ja, also ich glaube, ich habe ja schon erzählt, dass ich auch mir Tickets geholt habe und auf jeden Fall auch schon in den Disziplinen, wo wir Chancen haben aus deutscher Sicht, im Herrendoppel und im Dameneinzel bin ich bei den Finals am Start. Okay. Und kann ich ja hier versprechen, Mark Marvin und auch Yvonne, wenn sie im Finale oder auch beim Spiel um Platz 3, dass es in der gleichen Session mit dabei sind, dann werde ich auf jeden Fall Stimmung machen und versuchen aufzufallen.
Ja, sehr nice. Ja, das wäre natürlich cool. Wahnsinn, dass du sogar das olympische Finale dann siehst. Geil. Mhm. All England, komm, lass uns über die wichtigen Dinge sprechen. Wie fandst du die grauen Courts? Ich kann dir kurz sagen, wie ich es fand. Als ich das erste Mal geschaut habe, dachte ich mir, wow, das sieht schon irgendwie... Ja, ich fand es nicht gut beim ersten Mal schauen, weil ich dachte so, das sieht ja aus wie Fernsehen aus den 70er Jahren, aber die Spieler sind einfach farbig, sozusagen. So sah es im ersten Moment aus. Ich muss sagen, als ich dann aber mehr geschaut habe, muss ich sagen, hat es mir irgendwann gefallen. Oder fand ich, hat man sich dran gewöhnt.
Ganz genau, so ging es mir auch. Also es war am Anfang war so ein bisschen so ein Depri-Moment irgendwie.
Ja, genau. Ja.
Vor allem dann, wenn auch Spieler so schwarz-weiße Klamotten oder so noch angehabt haben, dann sah es wirklich wie Fernsehen vor 50 Jahren aus. Aber dann, vor allem wenn man dann, die Spieler haben schon nochmal deutlich mehr herausgestochen irgendwie. Mhm. Und es war wirklich, finde ich, direkt so ein Alleinstellungsmerkmal erstmal. Also ich hoffe inständig, dass das fest sich etabliert jetzt erstmal für All England und vielleicht auch andere Turniere eine spezielle Mattenfarbe, so wie bei den World Tour Finals, auch da irgendwie nachziehen. Also ich fand es wirklich sehr, sehr cool dann nach ein paar Tagen. Und auch jetzt sieht man Videos und man weiß sofort, das ist gerade ein Highlight-Ding von All England.
Ja, ich muss auch sagen, am Ende hat es mir besser gefallen als die roten Matten irgendwie. Ich weiß nicht, weil dann auch, wie du sagst, die Spieler sich da irgendwie nochmal abgehoben haben irgendwie von den Courts. Ja. Das ist, also muss sagen, am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig, aber dann echt, echt überzeugend. Und ja, wenn es jetzt die nächsten Jahre so weitergeht, echt, echt gut. Die Frage ist halt, ob noch ein paar andere Turniere vielleicht dann auch graue Matten haben. Das wäre natürlich dann irgendwie blöd. Oder ja, suboptimal.
Das stimmt, ja. Nee, aber gehen wir mal nicht davon aus. Ja, ansonsten Wollen wir über das Sportliche oder über die Skandale oder den großen Skandal zuerst sprechen?
Gerne natürlich erst über den Skandal. Was ist passiert?
Ja, wirklich fürchterlich. Es hat sich mal wieder, man muss ja fast schon sagen, unglaublich, wie Indonesien es geschafft hat, zwei Titel am Ende zu gewinnen, obwohl ja die ganze Welt und alle Schiedsrichter und Turnierorganisatoren und Fans und ich weiß nicht noch, wer alle gegen sie sind und ihnen alle ja nur das Schlechteste und Schlimmste wollen und sie so benachteiligen, wie dann natürlich auch der große Skandal im Damen-Einzel-Viertelfinale, wo Gregoria Tunjung, die indonesische Damen-Einzelspielerin, ich glaube beim Stand von 18-20 im Ballwechsel den Ball auffängt, weil in den Zuschauerrängen ihr gegenüberliegend jemand mit oder eine Handykamera, ein Blitzlicht angegangen ist und sie geblendet hat. Was der Schiedsrichter dann aus meiner Sicht auch vollkommen korrekt und also da gibt es auch keine Diskussion als Fehler gewertet hat und sie dann 21-18 diesen dritten Satz gegen Yamaguchi verloren hat und damit aus dem Turnier ausgeschieden ist. Also das erstmal die Situation, wo man, also wo ich auch super viel Mitleid mit Tunjung hatte, die da, also man hat gemerkt, sie wurde da krass beeinflusst. Es war ein extrem bitterer Moment für sie. Sie hat ein gutes Spiel gemacht, war knapp dran, wobei man, finde ich, auch sagen muss, sie war erstmal schon noch ein Stück davon weg, auch zu gewinnen. Aber ja, total bitterer Moment, super ärgerlich, sollte nicht passieren. Aber der große Skandal ist dann ja so die Reaktion der indonesischen Fans und wer sich da so ein Bild davon machen will, der schaut einfach mal bei, ja gut, man muss nur in die Kommentarspalten zu irgendwas von All England eigentlich reingucken, dann kann man da sich, glaube ich, sehr schnell und sehr, sehr gut ein Bild machen, was in diesem Land dann abgegangen ist nach dieser Szene.
Okay, ich habe das, ohne Witz, ich habe das gar nicht mitbekommen. An mir ist dieser Skandal vollkommen vorbeigegangen. Krass. Ich bin auch nicht in den Kommentarspalten unterwegs, meistens bei YouTube.
Okay. Ja, dann musst du. Also geh mal auf den All England Account. Vielleicht hast du auch von dem nichts gesehen. Aber da ist unter jedem Video 200 plus Kommentare. Also teilweise im vierstelligen Bereich Kommentare. Und man scrollt und es ist nur Flash, 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 und wird geschimpft, dass es das schlimmste Turnier ist und wie unprofessionell und dass man diese Person doch ausfindig machen muss, jetzt die da mit dem Blitzer und eigentlich in einer Dimension. Ich bin immer hin und her gerissen zwischen, ist es ja schon irgendwo immer wieder schön und cool zu sehen, wie begeistert und passioniert Leute für Badminton sind. Aber scheinbar sind das nur dumme Leute. Also das ist wirklich, entzieht sich meiner Vorstellungskraft, was in den Leuten vorgeht.
Nee, ich glaube, die halt kommentieren, die sind von einem halt speziellen Schlag dann. Aber ich glaube, es gibt auch sehr viele Leute, die da ein bisschen auch Kontenance bewahren können in solchen Situationen und diese Sportler trotzdem irgendwie lieben und gerne schauen.
Man muss ja die Relation auch sehen. Am Ende sind dann 200 und ich glaube, das waren wahrscheinlich auch eine Person, die sich dann auch wirklich zum Beruf gemacht hat, bei jedem Video, was rausgekommen ist, dann am besten noch drei Kommentare drunter zu schreiben. Und es gibt ja schon zig Millionen Batman-Fans in Indonesien. Das natürlich. Aber dass es tatsächlich so viele Leute dort gibt, die dann auch vor allem gegen das Turnier wettern, so das finde ich immer so diese, wohin diese Wut dann geführt hat und wohin die gerichtet wird, ich irgendwie total daneben. Auch dann noch in Verbindung mit der Situation von Ginting gegen Axelsen, wo können wir auch direkt drüber sprechen. Auch hier Axelsen nicht das Turnier gewonnen, nach gutem Start in den ersten Runden dann gegen Anthony Ginting ausgeschieden. Und da war eine sehr strittige Entscheidung bei, ich glaube, es war 19-18 im dritten Satz, wo Ginting einen Ball tötet, Ich habe mir wirklich auch viele Videoeinstellungen und Slow-Mos so angeguckt. Also was aus meiner Sicht bei ganz, ganz langsamen Aufnahmen klar zu erkennen ist, dass das Netz wackelt, also dass Ginting auf jeden Fall das Netz berührt hat. Und es sieht, finde ich, auch so aus, dass er den Ball auf der Seite von Axelsen trifft. Also in zweierlei Hinsicht Fehler, aber erstmal auch mit dem bloßen Auge auf gar keinen Fall zu erkennen. Da braucht man wirklich nicht diskutieren, dass da der Schiedsrichter irgendwie einen schlechten Job gemacht hat, bloß weil er halt perfekt sitzt für so eine Situation, aber so schnell wie es geht und man muss 100-mal verlangsamen und kann es immer noch nicht eindeutig sagen. Aber ja, tendenziell eher Benachteiligung für Victor in dem Moment, der dann auch da sehr, ja, sehr unzufrieden war, auch nach dem Spiel dann sehr emotional reagiert hat. Und eigentlich aber trotzdem finde ich eher oder dänische Fans erstmal die wären, die das Recht hätten zu protestieren oder sich zu beschweren. Aber auch bei den Videos sieht man nur schimpfende Indonesier in den Kommentarspalten, die natürlich sich 100% sicher sind, dass das auf ein ganz legaler Punkt war und dass das ja total unsportlich und unfair ist, wie sich Victor Axelsen jetzt hier verhält. Ja, stimmt. Also auch da wieder.
Die Kommentare habe ich gelesen auf jeden Fall.
Ja, aber, also auch da wieder. Nur, obwohl sie das Spiel gewonnen haben, nur Pech. Und das reiht sich auch perfekt ein in die Situation bei den Hülo Open letztes Jahr, wo auch Anthony Ginting noch extremer in dem Fall durch eine Schiedsrichterentscheidung bevorteilt wurde. Hatten wir ja auch, glaube ich, drüber gesprochen im Podcast. Und auch da ist irgendwie haben es die Indonesier trotzdem dann geschafft, sich da zu beschweren und das Turnier irgendwie so anzuprangern. Also das ist irgendwie, finde ich ein bisschen seltsam.
Ja, aber ja, es ist auf jeden Fall seltsam, da stimme ich dir zu. Ich finde sowieso, es ist seltsam, irgendwas zu kommentieren im Internet, wo man keinen direkten Bezug hat. Aber ich glaube, das ist ja, das sprengt den Rahmen dieses Podcasts, wenn wir über dieses Phänomen sprechen und wie es entsteht und wie man es eindämmen kann. Aber ja, am Ende, Skandale tun leider auch dem Sport gut. Zumindest der Netzkill, das habe ich auf jeden Fall mitbekommen, weil ich das Spiel auch gesehen habe. Der hat natürlich auf jeden Fall auch für Gesprächsstoff gesorgt. Und ich stimme dir auf jeden Fall zu. Für mich sah es so aus, als wäre Ginting da. Oder als wäre Ginting da natürlich irgendwie in gewisser Weise bevorzugt gewesen, aber kann da eigentlich auch sonst nicht mehr viel zu sagen, außer deinen Ausführungen nur zuzustimmen.
Mal schauen, ob sich jetzt unsere Kommentarspalten irgendwo dann zerfüllen werden.
Das glaube ich nicht. Da wird keiner mehr drauf aufmerksam, erstmal.
Nee, aber. Ja, das war wirklich, man kann es ja noch mal reingucken und ich glaube, das wird auch die nächsten Jahre noch anhaften. Es ist ja auch schon eine gewisse Historie bei All England und Indonesien. Wenn ich dran denke, vor 2 Jahren wurden sie ja vom Turnier ausgeschlossen, weil sie in einem Flieger mit einem Corona-positiven Fall angereist sind. Da gab es ja schon den ersten Shitstorm und war nicht auch letztes Jahr bei All England, wo Alfian und Adianto bei der Siegerehrung mit Malaysia aufgerufen wurden.
War das in Dänemark? Ich glaube, es war in Dänemark.
Okay. Das hätte natürlich jetzt so die Reihe komplett gemacht.
Aber ich glaube, All England, das Turnier an sich, ich meine, die Präsentation sah überragend aus, also nicht nur mit den grauen Courts und so, also auch sonst, was da in der Halle aufgebaut war, die Lichtshow und so weiter, das sah schon überragend aus. Ich glaube, das Turnier hat wenig Interesse daran, das Land Indonesien zu vergraulen. Weil ich glaube, dafür ist es viel zu wichtig, auch dass da, also auch mit, also ja, finanziell wahrscheinlich für All England, dass da die Leute schauen und so weiter. Ich hatte ja leider, oder an dem Wochenende von All England war ja Bundesliga-Wochenende gleichzeitig. Das heißt, ich konnte dann Halbfinale und Finale nicht alles schauen, aber ich habe zum Beispiel das Halbfinale von meinem Teamkollegen Christo Popov gegen Ginting geschaut. Und da muss ich echt sagen, also war eines der, ja, seit längerer Zeit wieder mal Ginting halt, habe ich ein komplettes Spiel von ihm gesehen. Und auch, ja, er hat ja bei dem Turnier ziemlich gut gespielt. Und ich muss sagen, wenn der Junge gut spielt, dann sieht er für mich auch eigentlich unschlagbar aus. Und dann habe ich mir auch so während dem Turnier gesagt, so, ja, so viele Spieler können teilweise unschlagbar aussehen, aber bei Ginting, ja, ich weiß nicht, habe ich das Gefühl, der kann mit jedem Schlag halt irgendwie, also da kann bei jedem Schlag irgendwas passieren, und super, super attraktiv für zum Zuschauen. Also das war jetzt so mein Liebling bei All England, auch wenn er das Finale dann verloren hat gegen Chrissy. Und ich fand's, da fand ich krass, wie lange kein indonesischer Spieler mehr All England gewonnen hat im Herren Einzel. Ja. Also, ja, Wahnsinn, dass es nach so langer Zeit und dann direkt zwei im Finale, ja, da war klar natürlich, dass einer gewinnt. Aber ja, das war ja so, zumindest im Herren Einzel, ja, das Besondere, neben der, vielleicht der weiterhin guten Leistung von Christo Popov bei dem Turnier.
Ja, der hat jetzt, ich habe nicht genau in die Punkte reingeguckt, aber wahrscheinlich erstmal den Sack zugemacht damit, oder? Das wird jetzt für seinen Bruder sehr, sehr schwierig, der bei den German Open ja noch vorne lag, auch mit ein bisschen Polster, und dann Christo German Open erst gewinnt, damit schon erstmal vorbeizieht und All England Halbfinale auch, hat er selber ja gesagt, mit klar sein größter Erfolg bisher in der Karriere. Das sollte jetzt wahrscheinlich schwierig werden, oder das sollte so eine kleine Vorentscheidung gewesen sein in Frankreich.
Ja, ich finde das mega cool. Also, dass wir vielleicht jetzt wieder einen weiteren Europäer haben, der da im Herren Einzel wirklich mit den Allerbesten irgendwie spielen kann und der auch diesmal nicht aus Dänemark kommt. Also, das erste Mal, dass ich im Herren Einzel jemanden so richtig so, vielleicht jetzt die nächsten Jahre ist, der nicht aus Dänemark kommt, so seitdem ich Badminton verfolge. Und ja, dann kenne ich ihn auch noch natürlich ein bisschen persönlich, weiß, was für ein cooler Typ er ist. Und die ganze Geschichte eben mit seinem Bruder haben wir hier schon oft genug erzählt, mit seinem Vater, ist einfach überragend. Und deswegen glaube ich, oder hoffe ich, dass er auf dem Niveau mindestens weiterspielen kann.
Ich habe jetzt gerade mal geguckt, 5000 Punkte liegt er jetzt schon vorne. Also
das ist einiges. Bei zwei Turnieren, die beiden noch spielen. Ne?
Ja.
Also. Ja, aber aus europäischer Sicht eigentlich noch was super Überragendes. Carolina Marin hat All England gewonnen. Wenn ich dich vor dem Turnier gefragt hätte, wer hättest du gedacht? Ja, klar, die gewinnt. ich hätte es nicht gedacht. Auch wenn sie natürlich in letzter Zeit wieder näher dran war an, ich würde sagen, den Top 3. Also an Sejong, Yamaguchi und Chen Yufei. Aber ja, hat sie einfach mal wieder, oder in ihrem vielleicht letzten Jahr, sie hat es ja irgendwie gesagt, dass es wahrscheinlich ihr letztes All England ist, hat sie einfach nochmal All England gewonnen.
Ja, ich würde zu den Top 3 auf jeden Fall noch Tai Tsuying dazu nehmen.
Oh ja,
top. Also die
habe ich vergessen.
Die vier waren ja, keine Ahnung, haben ja gefühlt alles Große gewonnen oder unter sich ausgemacht. Aber ja, ich war auch positiv überrascht, dass jetzt noch, wirkt zumindest so, eine fünfte Dame mit dabei ist, die Olympia gewinnen kann. Und wie du sagst, auch eine Europäerin, auch sicher nicht die der größte Liebling für die Fans. Auch da mache ich manchmal immer den Fehler und schaue zu lange in die Kommentarspalte. Aber ja. Ich glaube, auch erstmal generell wichtig für den Sport oder auch definitiv irgendwie eine Bereicherung, weil es auch wieder mehr Stories gibt, weil es eine ganz besondere Geschichte bei ihr auch nochmal ist.
Ja, ich meine.
Ja, aber hätte ich auch nie damit gerechnet.
Ich meine, wer All England gewinnt, der darf sich eigentlich freuen, wie man will. Aber hast du das Damen-Einzelfinale gesehen? Weil ich also Yamaguchi hat ja bei 11-1 dann im zweiten Satz aufgegeben, weil sie verletzt war. Und dann habe ich aber nur die Jubelbilder von Carolina gesehen. Und dann war ich dann schon überrascht, wie sie bei so einer Aufgabe dann so extrovertiert natürlich gejubelt hat. Aber ich meine, sie hat auch Also kann das vollkommen auch nachvollziehen, dass sie da extrem viele Emotionen hat, auch weil ihre Mutter ja da war und so weiter. Aber ja, das war auf den, also als ich das am Anfang gesehen habe, ich habe gesehen, Yamaguchi hat aufgegeben, wahrscheinlich verletzt. Und dann habe ich das erste, was ich gesehen habe, waren dann so die Jubelbilder und wie sie ja dann vor Freude weinend auf dem Feld stand, war ich erstmal ein bisschen irritiert, habe dann aber die ganze Geschichte so ein bisschen mitbekommen und dann hat sich das wieder relativiert.
Ja, also ich habe das Finale nicht gesehen. Ich stelle es mir auch wirklich super schwierig vor, diesen Moment, ein ganz großes Turnier durch eine Aufgabe zu gewinnen.
Muss man mal Matthias Kicklitz fragen. Bei der deutschen Meisterschaft. Ja, genau. Der ist der Experte.
Ruf mir. Meinst du, der ist noch wach?
Ich könnte mal ein paar Zimmer weitergehen und klopfen. Nee. Aber ja, es ist, glaube ich, total kacke. Vor allem, wenn es für dich selber so ein Riesenerfolg ist, aber der Gegner hat dann so einen Kackmoment. Oder halt ist.
Ja, also man möchte tragisch. Man hat so diesen Zwiespalt zu, man möchte auf jeden Fall, glaube ich, jubeln und sich darüber freuen. Man möchte aber jetzt auch nicht unsympathisch sein oder irgendwie taktlos gegenüber dem anderen, der sich da gerade verletzt hat. Aber ich glaube, wenn es jemanden gibt, der dem es relativ egal ist, wann und wie laut er jubelt oder sich nicht zu viel Gedanken darüber macht, was andere davon halten, dann ist es wahrscheinlich Carolina, die da ganz gut geübt ist.
Well said. Ja. Irgendwas noch zu den anderen Disziplinen, außer dass ich das Gefühl habe, das chinesische Mix wirkt auf mich aktuell unschlagbar. Und die nächsten drei Turniere werden sie dann verlieren. Aber ja.
Ja, auch im Siegerinterview, wo Zheng Siwei, der ja mittlerweile echt schon beeindruckend gut Englisch spricht, absolut klasse Typ, ja. bin auch richtig großer Fan geworden, der meinte, dass für ihn schon oder für sie schon noch ein ganz besonderer Moment ist, auch weil sie zum ersten Mal geschafft haben, diesen Titel zu verteidigen. Und da war auch mein erster Gedanke so, die haben gefühlt doch jetzt 10 Jahre hintereinander gewonnen.
Nee, Yuta Watanabe war ja immer sehr, sehr gut auch bei Ring.
Ja, stimmt, ja. Aber man kann sich irgendwie fast gar nicht vorstellen, dass jemand gegen die beiden gewinnt. Ja.
Ja.
Ich würde eine Story noch oder eine Spielerin, eine Paarung, über die man noch reden kann, ist Robin Tabeling und Selena Peake, die er in der sehr, sehr krass umkämpften Mixed-Kategorie auch, muss man ja sagen, wirklich Wahnsinn, dass die um die letzten Plätze irgendwie bangen und kämpfen müssen. Und jetzt durch die Halbfinalteilnahmen in Mülheim und dann jetzt vor allem All England natürlich, ich glaube, jetzt erst den Sprung geschafft haben unter die letzten Quali-Plätze, dass sie bei Olympia aktuell Stand jetzt dabei wären. Das zeigt erstmal auch, wie krass es wirklich da ist. Ich sehe gerade 14 der Welt und haben den 12. Quali-Platz. Also es fällt fast keine Paarung vor ihnen raus. Hinten kommen dann noch Kontinentalplätze. Das heißt, sie sind da gerade absolut an der Untergrenze. Aber ja, ich finde, es ist einfach irgendwie auch eine coole Paarung, wo es auch immer viel Emotionen, viel Stimmung gibt. Und auch bin noch mal größerer Fan geworden jetzt durch den Podcast Shuttle Squad. Ich weiß nicht, ob du da auch treuer Hörer bist.
Klar.
Ja, also das auf jeden Fall nochmal eine Hörempfehlung. Am Anfang, Thomas Fuchs, der den Podcast moderiert, lügt ein bisschen. Da sagt er öfters mal, your favorite Badminton-Podcast. Da muss ich dich korrigieren. Das kann nur der second favorite Podcast sein. Aber die wirklich cool die vier verschiedenen Persönlichkeiten da im Podcast zu haben und jetzt auch einen sehr erfolgreichen Squad gerade zu haben mit Christo Popov, mit Selena Peake, die bei denen es jetzt gut läuft und ja, aber auch mit Kirsty Gilmore, mit Marvin Seidel. Ich freue mich jede Woche da immer reinzuhören. Das macht wirklich Spaß. Und Selena hat er direkt nach dem verlorenen Halbfinale dann interviewt, wo sie da auch von ihrer All-England-Woche berichtet. Ja, kann ich auch auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen.
Ja, extrem cooles Projekt, vor allem, weil er vier absolute Topspieler aus Europa hat. die auch bereit dazu sind. Also erstmal Shoutout an die vier und dann, ja, Tommy, bester Mann.
Ich bin gespannt, ob es noch lange vier sind oder ob Christo nicht mehr will, weil er hat ja mit ihm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, eigentlich wäre er eher dran gewesen, er hat mit ihm dann eine Folge bei All England aufgenommen. Ja. Und dann hat er aus Versehen die Folge gelöscht. Das fand ich auch ganz witzig und auch war dann auch ein bisschen Running Gag in den Folgen danach. Aber mal gucken. Hoffentlich bleibt auch Christo erhalten und steckt das gut weg.
Ich glaube, der Junge ist so entspannt, der kann das. Oder der bleibt dann am Start. Ja, genug zu All England.
Was? Ja, vielleicht noch Herrendoppel haben wir gar nicht gesprochen. Titelverteidigung. Der zweite Titel für Indonesien in der Turnierwoche mit Alfian Adianto. Die gefühlt ja, ich glaube tatsächlich sogar seit letztem Jahr All England kein einziges Turnier gewonnen haben. Also die damals ja auch Nummer 1 der Welt wurden und aktuell, man muss ja fast schon sagen, eigentlich fast eine Riesenkrise für Indonesien im Herrendoppel, nachdem man da ja alle Turniere dominiert hat oder teilweise mit drei Paarungen in den Halbfinals unterwegs war, ist es jetzt am Ende doch ganz anders oder sieht es jetzt erstmal ganz anders aus mit Blick Richtung Paris. Und ich glaube, von daher für das Land, für die beiden vor allem auch schon eine sehr, sehr wichtige Woche auch.
Wo ist eigentlich Kevin Zuccamulio aktuell?
Ich habe vorhin gelesen, dass Marcus Gideon seine Karriere beendet hat.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber er hatte ja schon eigentlich einen neuen Partner, dachte ich, oder so. Oder hat zumindest einen Partner in dem gespielt. Aber ja, auch Wahnsinn, wie schnell das irgendwie geht. Von ganz oben nach irgendwo nicht mehr auffindbar.
Ja, aber das ist noch zum Herrendoppel. Ich habe nur noch mal auch hier in die Weltrangliste reingeguckt. Tatsächlich nur eine indonesische Paarung jetzt gerade qualifiziert, also nur eine, die in den Top 8 ist. Und ich muss sagen, ich bin auch echt ein bisschen traurig, dass Hendra Setiawan und Mohamed Azhar nicht, höchstwahrscheinlich nicht dabei sein werden, die da jetzt leider schon zu weit hinten liegen. Ich hätte mich schon gefreut, die noch mal dabei zu haben oder zu sehen dort.
Ja. Ja, wahrscheinlich auch vielleicht ein leises Karriereende der beiden dann. Aber auch die sind ja zwei absolute Legenden.
Ja. Okay. So, ich habe noch ein. Hast du was noch dazu Gehöriges?
Nein. Zu England nichts mehr.
Ja. Ich habe nämlich einen Ernährungstipp der Woche.
Yes!
Ich habe dir ja vor der Folge schon, als du mich auf Neuhausen und Bundesliga angesprochen hast, gesagt, ich muss noch an was denken. Und zwar, ich konnte zwar leider nicht spielen, aber ich war mit dabei und habe natürlich den letzten Punktspieltag genutzt, um mich weiterzubilden und auch nochmal ein paar Ernährungstipps von unserem Star der Mannschaft, Mischa Silbermann, herauszuholen aus ihm. Und da gab es mehrfach ja auch Nachfragen, nachdem ich beim letzten Mal da schon so ein paar Insights in seine Ernährungsroutine geben konnte. Und es war wieder eine Situation, die mich begeistert hat. Und zwar waren wir vor dem Spiel nochmal oben gesessen in einem Restaurant, was oberhalb unserer Halle ist. Und in der Regel holt sich da jeder irgendwie nochmal eine Portion Nudeln oder weiß nicht, wir haben auch schon so ein bisschen Vorlauf zum Spiel, aber nicht mehr so lange. Und der Einzige, der nichts vor sich stehen hatte, war Mischa. Und irgendwann kommt dann die Bedienung und stellt ihm ein fettes Stück Schwarzwälder Kirschtorte hin. Das war auch ein spannender Moment, weil dann kam auch noch eine Schiedsrichterin von der Begegnung kurz hinten vorbei, die auch geguckt hat. Und dann meinte sie noch, ja, Mischa, mit Alkohol darfst du eigentlich nicht spielen. Und dann war ihm, glaube ich, auch nicht so bewusst, dass auch noch Alkohol in der Regel mit drin ist in der Torte. Aber da habe ich natürlich nachgefragt, warum das jetzt seine Essensroutine für vor dem Spiel ist. Und es ist nicht, und es ist wirklich eine Routine. Also es ist in der Regel, holt er sich immer ein Stück. Eigentlich Käsekuchen. Aber der war scheinbar nicht im Angebot. Deshalb musste es dann eine andere Torte sein. Und ja, seine Begründung und die Theorie dahinter, er will was essen, was möglichst wenig Masse, aber möglichst viele Kalorien hat. Also die möglichst wenig Platz im Magen einnimmt, aber ganz, ganz viel Energie liefert.
Okay, interessant. Ja.
Ja, also.
Ja, als, das lassen wir mal so stehen.
Als,
ja?
kleiner Tipp für euch da draußen. Vielleicht gibt es ja noch ein paar bessere Sachen, die noch kompakter sind und noch mehr Kalorien haben. Fällt, also Schwarzwälder Kirsch ist da schon gut mit dabei, glaube ich. Aber ja, vielleicht ist das der Schlüssel zum Erfolg. Probiert's mal aus und sagt mir Bescheid, wie das Erbrochene neben dem Feld ausgeschaut hat.
Ja, gut. Vielleicht lief es deswegen nicht so gut für Neuhausen diese Saison. Aber es wäre nur eine Randvermutung von mir.
Ja, ich weiß nicht, ob wir es mit mehr Torten irgendwie geschafft hätten, weiter vorne zu landen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Aber stimmt, Bundesliga hätten wir ja eigentlich auch noch als Thema, aber brauchen wir nicht drüber reden, oder?
Brauchen wir nicht. Wir sind alle Deutsche bei Erster. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Aber Final Four in einem Monat. Genau, in Dortelweil oder in Bad Vilbel findet statt. Ich glaube, es wird ziemlich cool, was ich so gehört habe. Also wenn ihr im Raum Frankfurt seid oder eine der teilnehmenden Mannschaften unterstützen wollt, glaube, lohnt sich. Gibt auch Tickets, findet ihr, weil ihr alle sehr smart seid da draußen, findet ihr das im Internet. Und dann reden wir da zum gegebenen Zeitpunkt vielleicht nochmal drüber. Tobi, ich habe noch was. Wir haben vergessen, oder das können wir nicht vergessen, weil das ist, das wurde uns zugeschickt von einem Gast oder einer Gästin, die schon mal hier war. Und zwar gab es wieder einen Turnier.de-Eintrag der Woche, nenne ich mal so. Und wenn du Lust hast, lese ich den jetzt mal vor. Natürlich wieder mit veränderten Namen.
Ja, bitte.
Ja. Also, ich sage nur, das besagte Spiel ging 4-4 aus. Also es war auf jeden Fall sehr knapp. Und dann unter Bemerkungen steht, und wie immer die Namen natürlich verändert, Darstellung von Lynn Dunn. Unsportliches Verhalten während des Spiels durch Anders Antonsen. Beleidigung seines Gegenübers nach dem Spiel durch Lee Chung-Wei, worauf Anders Antonsen ihn körperlich anging. Die streitenden Spieler wurden getrennt. Der Rest des Spiels lief ohne Vorfälle. Dann, Darstellung von Anders Antonsen.
Ich warte, aber bitte mal kurz, stopp. Das klingt so, dieser letzte Satz so wie, es gab nur eine Schlägerei im Spiel. Das hört mir so ein bisschen abrupt auf und verharmlost, dass ich da zwei scheinbar auf die Schnauze hauen wollten.
Das stimmt, aber man kann ja auch mal das Positive herausheben. Ne? Nach der Schlägerei war halt alles wieder okay. Anders Antonsen hat das natürlich ganz anders gesehen. Also, Darstellung von Anders Antonsen. Während des Spiels unfaires Verhalten von Lee Chung-Wei. Bälle, die im Aus sind, werden verleugnet. Mehrmals falsche Aufschläge von Lee Chung-Wei. Sogar ein Schiedsrichter bestätigte dies. Lee Chung-Wei verleugnet das erneut. Nach dem Spiel beleidigte Lee Chung-Wei Anders Antonsen mit dem Satz, du bist das letzte Arschloch. Daraufhin stand Anders Antonsen auf und stellte ihn zur Rede, warum er mich beleidigte. Die anderen Spieler tilgen den Streit. Der Rest des Spiels verlief ohne Vorfall. Ja, nicht schlecht, aber natürlich hat auch noch Lee Chung-Wei dazu was zu sagen. Und Li Chongwei schreibt, während des Spiels gab es mehrmals Streit über kritische Bälle und Ausschläge. Mehrmalige Vorwürfe der Unsportlichkeit an Li Chongwei während und nach dem Spiel. Nach dem Spiel sagte Li Chongwei, du bist ein Arsch. Worauf mein Gegner mich körperlich angegangen ist. Nur durch Einschreiten anderer Spieler ließ er von mir ab. Von mir gab es keine weiteren Vorwürfe. Ich nahm sogar meine dumme Bemerkung zurück. Dies nahm er jedoch nicht an. Körperliches Angehen bedeutet aufstehen, auf ihn zugehen, persönlichen Radius verletzen, kein Schubsen oder ähnliches.
Ja.
Aber laut Li Chongwei hat er da nicht gesagt, dass sonst nichts passiert ist.
Nee.
Dass die Partie sonst ganz ruhig verlief.
Li Chongwei war danach, glaube ich, immer noch nicht amused. Da ging es hoch her. Ist natürlich auch so, wenn drei solch gute Spieler aufeinandertreffen.
Und dann auch noch
illegale Aufschläge gemacht werden, die sogar ein Schiedsrichter bestätigt. Ja.
Oh, ja, so viel Verleumdung, das ist natürlich verständlich, dass das dann hochkocht. Aber hier, dieser Satz, der lässt mich nicht los. Also wenn du sagen würdest, so, ja, gab heute zwei Achillessehnenrisse und einen Kreuzbandriss, aber sonst lief alles verletzungsfrei.
Ja,
sehr gut.
Also
vielen Dank für die Einsendung.
Ich bin dafür, wir nennen die Folge auch einfach die Folge ohne weitere Vorfälle.
Das ist gut, ja.
Gut, ja.
Bei All England keine weiteren Vorfälle.
Ja. Gut. So. Haben wir noch was Seriöses, was wir hier besprechen müssen? Oder?
Also für was Seriöses ist jetzt schon ein bisschen spät.
Wir sind auch schon lang dabei.
Ich habe noch eine seriöse Frage, aber das brauchen wir jetzt wirklich hier nicht mehr um 4:04 irgendwie aus dem Hut zaubern. Würde ich sagen, das nehmen wir mit zur nächsten Woche. Mit in die nächste Woche.
Gut.
Was Unseriöses habe ich auch noch, aber das hebe ich mir dann fürs Ende unserer nächsten Folge auf.
Okay, gut. Ich habe nämlich theoretisch auch noch was Unseriöses, beziehungsweise unser Gewinnspiel, was ich hier mir super ausgedacht habe. Vor kaum 4 Folgen oder so, weil es haben schon Leute sich beschwert und gefragt, was denn jetzt ist mit den Karten. Tobi ist berechtigterweise aufgefallen, nachdem ich diese glänzende Idee hatte, dass das ein bisschen rechtlich ein bisschen schwierig ist, weil das ja, sagen wir mal, ich euch ja dazu aufgefordert habe, zu kommentieren unter einem anderen Account und so weiter. Deswegen müssen wir uns da noch was Neues überlegen. Ich würde sagen, schaut einfach diese Woche nochmal bei Instagram vorbei. Ich könnte auch einfach sagen, ich habe euch alle ausgetrickst. Ich wollte einfach nur Batman New ein bisschen ärgern. Ich muss sagen, Tobi, es haben sehr, sehr viele kommentiert. Ich weiß nicht, ob du es gecheckt hast. Ich habe es gecheckt. Ich war über jeden einzelnen Wo ist Tobi Wadenka und seinen Social Media Award Kommentar war ich höchst erfreut. Hat also in der Hinsicht geklappt und vielleicht gewinnst du im Jahr 2025. Wer weiß. Aber ja. Also da von mir, dicke Sorry, ich habe da, so wie ich bin, juristisch nicht einwandfrei irgendwie euch Anweisungen gegeben. Deswegen müsst ihr einfach nochmal bei Instagram diese Woche vorbeischauen und dann verlosen wir 2 Tickets für die.
Aber wirklich. Also ja, ich habe es auch mitbekommen, weil ich ja auch immer getaggt wurde und dann immer bei mir Nachrichten bekommen. Aber ich fand es auch sehr witzig. Und dann lass uns nochmal reingucken, wer es jetzt alles kommentiert hat, dass wir uns für die Leute auf jeden Fall noch was ausdenken. Auch.
Die kriegen eine kleine extra Belohnung vielleicht. Gut, aber das sollte ich noch loswerden oder wollte ich noch loswerden hier. Nicht, dass sich jemand hier Sorgen macht.
Gut. Alles klar. Dann tun wir das so richtig unseriös abrappen hier.
Einfach ohne weitere Vorfälle lassen wir euch jetzt in euren Tag.
Sonst verlief alles ohne rechtliche Grauzonen bei Shuttle Talk. In diesem Sinne kann ich nur sagen, reicht.
Ja, reicht. Ciao.
has done it again. Malaysia's hearts are broken.
What a smash. How on earth did he get that back?